Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch noch. Die meisten ja noch nicht gesehen dieses Jahr. Und ich bete kurz noch. Vater Gott, ich danke dir für den Gottesdienst soweit bis hierher. Und ich preise dich, dass du Gutes vorbereitet hast für jeden von uns. Geist Gottes, ich bete, dass du einfach den Willen des Vaters ausführst. Ich bete, dass du meinen Mund füllst, dass du mir hilfst und dass du uns miteinander hilfst, dich zu erkennen in deinem Wort und dein Wort nicht nur zu hören, sondern es zu leben. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst, das Wollen und das Vollbringen. Dir allein sei alle Ehre. Amen. Amen. Ja, vorneweg, ich hab euch lieb. Ich glaube, es ist nach der Predigt nicht mehr. Falls du Zweifel bekommen könntest, ich sage das einfach, ich hab euch von Herzen lieb. Aber es ist keine, it's not an easy going sermon. Wie sagt man das dann auf Deutsch? Ich höre so viele englische Sachen, merke ich gerade. Es ist keine, naja, eine nette Predigt. Wenn es das für dich ist, dann mach dir richtig Sorgen. Dann hast du enge Mauer, wo was nicht durchkommt. Ich werde einen Aufruf machen für all die, die Christus noch nie in ihr Leben aufgenommen haben. Das gehört zu unserem Gottesdienst, das ist lebenswichtig. Den werde ich vielleicht in der Predigt, vielleicht am Ende, das weiß ich gerade noch nicht so richtig, machen. Aber ich habe kein Mandat, ich habe keinen Auftrag für einen anderen Aufruf. Das habe ich nicht. Ich habe eine große Traurigkeit auch mitgebracht. Und das ist keine schlechte Traurigkeit. Es ist eine, wie schrieb Paulus an die Korinther, warst du ja an die Korinther? Ich habe es nicht nachgelesen. Eine Betrübnis in Gottes Sinn, versteht ihr? Die kann ansteckend sein, muss sie aber nicht. Und wenn sie ansteckend ist, diese Art von Betrübnis, dann freu dich. Weil Buße ist ein Geschenk. Es ist nichts Schlimmes, es ist was sehr, sehr Gutes und Heilsames. Ich habe keinen Aufruf, aber jemand anders hat was empfangen. Als ich mit dieser Predigt schwanger ging, so in den letzten Wochen, ist Susan schwanger gegangen mit einem Lied. Und sie hat dann so ganz zögerlich mich darüber informiert und ich dachte, das ist ja cool. Das ist eigentlich der Aufruf. So, du kannst, während das Lied später dann kommt, reagieren und mit Gott sprechen auf deine Weise. Ich werde dir nichts anbieten. Ich werde niemandem die Hände auflegen. Ich werde dich nicht segnen. Ich werde dich nicht trösten über Sachen, die du falsch gemacht hast. Das ist einfach ein Ding, was du mit Gott alleine heute ausmachst. Und als ich die Predigt schrieb, habe ich gemerkt, boah, Iris, die ist viel zu lang. Aber es ist ja cool, ich bin ja jetzt dreimal dran. So mache ich das heute ganz relaxed. Wir kommen so weit, wie wir kommen. Und nächste Woche beenden wir die Predigt. Also nächste Woche kommt dann völlige Hingabe, Teil 2 wird unser Thema sein. Ja, hallo Livestream, hallo Schatz, hallo Schwiegermama. Die zwei sind im Bayerischen Wald und haben eine Quality Time. Man soll ja nicht nur was sagen, man soll ja auch das leben, was man sagt oder sogar schreibt. Und das tut der Bernd gerade mit seiner Mama und ich denke mal, die nicken jetzt da im Schnee, Winterwunderland. Wenn ich sage, ich grüße euch einfach mal jetzt. Habt ihr jetzt nicht im Ohr, kann die nicht hören. So, hier kommt die Antwort, dezenter Applaus. So, nächste Woche sind die beiden auch wieder da. Habt ihr euch angeschnallt, seid ihr bereit? Ich lade dich ein und das ist jetzt kein Sarkasmus. Du kannst die nächsten 2 Wochen auch gerne zu Hause bleiben, wenn du dich nicht verändern willst. Das meine ich ernst. Weil jede Predigt, die du hörst und die du nicht umsetzt, häuft Schuld auf. Versteht ihr? Alles, was du hörst und wem viel gegeben ist, von dem verlangt man viel. Wir haben so viele Bücher, Bibeln, Internet, Bibelfernsehen. Wir haben sowieso fast keine Entschuldigung mehr. Wir wissen so viel. Aber das ist nicht die Frage, sondern auch nicht die Frage, was tun wir, sondern was sind wir? Wer sind wir? Als der Thomas das Lied zitiert und auch als wir es schon sagen, Jesus, du bist mein bester Freund, ihr wisst gar nicht, wie gruselig die Texte sind, die wir hier singen. Das kann man nicht einfach so singen, weil Jesus sagt, steht jetzt nicht auf meinem Zettel, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. So, Jesus ist nicht so ein billiger Kumpel, sondern zu einer Freundschaft von 100% gehören ja 2 mal 50. Richtig? So viel Mathe kriegen wir noch auf die Reihe. Ne? Schule ist vielleicht bei dir wie bei mir schon ein paar Tage her. Aber 2 mal 50% gibt 100. Jesus bietet seine 50 an. Aber damit die Freundschaft zustande kommt, braucht es deine 50. Ja, okay. Fangen wir einfach mal mit der Predigt ordentlich an. Einverstanden? Gut. Mein erster Punkt heißt erschreckende Zustände. Erschreckende Zustände. Und die Predigt ist keine evangelistische Predigt. Und ich bin so froh, dass ich kein Evangelist bin. Ich wüsste gar nicht, wie ich das anstellen soll. Das funktioniert bei mir alles überhaupt gar nicht, was bei dir funktioniert. Aber bei mir funktionieren ganz andere Sachen. Ja. So, es ist eine Predigt für Christen. Erschreckende Zustände. Dieses Thema völlige Hingabe, das beschäftigt mich schon ganz lange. Und gleichzeitig treffe ich immer wieder Christen in und außerhalb und über die Gemeinde hinaus, die mit dem Thema so irgendwie keinen Vertrag zu haben scheinen, sagt man. Mir begegnen Kompromisse, die mich schockieren. Und manchmal wurde mir beim Zuhören auch schon richtig schlecht. Richtig schlecht im Magen einfach. Und ich muss euch bekennen, ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Und gleichzeitig muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Sünde des älteren verlorenen Sohnes falle. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Dass ich nicht Menschen verurteile, die noch Dinge tun, die für mich völlig tabu sind, schon seit langer Zeit. Niemand ist vollkommen. Ich bin das mit absoluter Sicherheit definitiv nicht. Und ich könnte dir jetzt auch meine Baustellen aufzählen, aber das bringt dich nicht weiter. Und darum beschäftigen wir uns mit dem Wort und mit dem, denke ich, was Gott uns sagen will. Aber manchmal denke ich, da ist jemand oder da sagt jemand schon so viele Jahre, ich bin Christ, aber er tut Dinge, er tut Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Wo ich dann nur denke, was ist mit deinem Gewissen passiert, dass du in der Lage bist, das zu tun, ohne dass es dir heiß und kalt wird und du zu zittern anfängst? Aus Respekt vor Gott. Ich verstehe vieles nicht und ich will auch nicht anmaßend sein. Ich habe da viel drüber gebetet. Gott, kann ich das so sagen? Aber ich glaube, Gott hat gesagt, ja, sag das so. Was meine ich denn? Jetzt, ich weiß, hier sitzen viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Ausgangssituationen und jeder steht mit Gott in einem ganz persönlichen Prozess. Aber ich meine so die richtig großen Sachen. Bei denen wird mir schlecht. Also zum Beispiel, da ist jemand Christ, sagt er ist Christ, aber er geht super leichtfertig mit dem Thema Sexualität um. Sexualität außerhalb der Ehe. Und ich bin dann total geschockt. Und wenn ich das jetzt mal an der Stelle, wir sind ja Familie, darf man das zu Hause manchmal sagen? Manchmal nervt mich die Frage, Iris, wo steht denn das in der Bibel, dass man das nicht soll außerhalb? Wo steht denn das überhaupt? Und wisst ihr, ich habe einen Vorsatz gefasst. Kannst du weitererzählen? Vielleicht schreckt es Leute ab, mir diese Frage zu stellen. Ich habe mir irgendwie so vorgenommen, das nächste Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Iris, wo steht denn das in der Bibel, dass man nicht vor der Ehe und wir heiraten doch bald, dann gucke ich ihm in die Augen und sage ich, ihm oder er, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, wo steht in deiner Bibel, dass du das tun darfst? Wo ist die Stelle, wo steht in Markus 85? Und der Herr begegnete so vielen unverheirateten Pärchen nahe des Ölbergs, legte ihnen die Hände auf und sagte, ach, meine lieben Kinder, es ist schon in Ordnung, was ihr macht. Ich meine, ich könnte jetzt drastische Worte benutzen. Beweis du mir in deiner Bibel, dass du so weit gehen kannst, wie du gegangen bist. und dass Gott das in allem Ernst gut findet. Die Bibel ist voll, sie ist klar, sie ist glasklar. Und du musst eine dicke, verzerrende Brille aufhaben, um das nicht zu lesen. Hallo? Dann denke ich, hast du eine Bibel zu Hause? Hast du da schon mal reingeguckt? Muss ich jetzt wirklich kommen und sagen, da und da und da und wenn du nicht, dann heirate und den ganzen... Könnte Gott, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist ja dann die Frage, ne? Ist das nicht das, was hier klingt? Sollte Gott gesagt haben, man darf wirklich erst so nach dem Heiratsding, ja du liebe Zeit, machen doch alle und die haben das gemacht und die haben doch dann auch geheiratet und bei denen ist es auch gut gegangen. Ja, mag sein. Aber wir reden ja heute über Hingabe, über völlige Hingabe. Wo in deiner Bibel steht bitte schön, dass Jesus unverbindlichen Sex gutheißt? Wo steht das geschrieben? Gesegnet sind, die miteinander schlafen, wenn sie dann irgendwann heiraten werden. Nein, Jesus hat nicht die 10 Gebote aufgehoben. Er hat nicht die Heiligkeit der Ehe relativiert. Er hat nicht den Ehebruch abgeschwächt. Also Unzucht ist das, man schläft und ist nicht verheiratet. Ehebruch ist, man ist verheiratet, schläft mit jemand anderem. Nur mal so, falls das mit der Definition irgendwie gerade noch hängt. Okay? So, that's it. Porneia, Ehebruch. Und wo war ich denn jetzt? Er hat die 10 Gebote nicht aufgelöst, er hat sie erfüllt. Und das Lustige ist, er hat sie verschärft. Da, 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 da. Wenn du, liebe Frau, machen wir es mal von der weiblichen Seite, einen Mann geil anguckst, hast du schon in deinen Gedanken die Ehe mit ihm gebrochen. Jesus hat zu den Männern gesagt, es gilt für beide Geschlechter. Wenn du guckst und drüber nachdenkst, hast du was für deine Bußzeit. Noch nicht mal einen Finger an die falsche Stelle gesteckt. Noch nicht mal einen Zungenkuss gegeben. Nur gedacht. Das ist Jesus. Das Coole bei Jesus, jetzt wird uns gerade ganz heiß. Wie kriegen wir das hin? Wir schaffen diesen Anspruch an Heiligung nicht ohne Gott. Das nennt man dann Gesetzlichkeit. Wenn wir versuchen, ohne Gott zu leben wie Gott, scheitern wir, kommen in Selbstverdammnis und rutschen weg von Gott. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Der Anspruch ist so hoch, das kannst du und ich nicht erfüllen. Wir sind Menschen, wir haben Hormone, bleiben wir bei dem Bereich. Man guckt vielleicht schon mal und denkt, sieht richtig gut aus. Aber du kannst Buße tun. Und du kannst sagen, Heiliger Geist, zieh mich weg von diesen Sachen. Und die Gnade Gottes ist nicht nur eine Gnade, die dich rettet, sondern die Gnade Gottes ist auch etwas, was dich bevollmächtigt, das zu tun, was Gott von dir will. Ist wie, wenn du ein kleines Kind hast und du hast Geburtstag, die Melanie. Wenn dann der Elias und der Noah der Melanie was zum Geburtstag kaufen, wo haben die wohl das Geld her? Wenn die der Mama die Lieblingsschokolade oder was schenken die sich, Blümchen kaufen. Wo haben die das Geld herbekommen für das Geburtstagsgeschenk für ihre Mama? Von Papa oder Mama? Kommt in eurem Fall, denke ich mal, aus einem Portemonnaie, so großzügig gesprochen, ne? Ja. Und so ist das bei Gott auch. Gott erwartet nichts von dir, was er dir nicht vorher gegeben hat. Und beim heiligen Leben ist es gerade mal dasselbe, sonst rutschen wir in diese bisschen schräge Schiene. Ja, keiner ist vollkommen. Fehler machen haut dich ja nicht weg. Was du mit dem Fehler dann tust, ist der Punkt. Was mich erschreckt, ist ja nicht, dass Leute versagen, auch nicht in dem Bereich. Was mich erschreckt, ist, wenn so dieses Gefühl der Reue fehlt. Wenn so dieses Bewusstsein fehlt, ich habe voll daneben gehauen. Und dass es so richtig, richtig weh tut. Ja, wir haben viele Bereiche, nicht nur den Bereich Sexualität, wo Leute, die sagen, sie sind Christen, Kompromisse machen. Im Umgang mit Geld, das will ich jetzt nicht auslutschen, da haben wir schon was gehört. Im Umgang fehlende Integrität, Muscheln und Mauscheln, Kompromisse in der Haltung zur Gemeinde steht hier, haben wir heute auch schon gehört. Ein amerikanischer Präsident, kennt ihr den John F. Kennedy, der hat gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und das ist ein guter Satz, den wir in viele Dinge übertragen können. Frage nicht, was deine Familie für dich tun kann, frage, was kannst du für deine Familie tun? Frage nicht, was deine Gemeinde dir zu bieten hat, frage, was hast du deiner Gemeinde zu geben? Was hast du geschrieben? Ich will vom Nehmer zum Geber werden. Genau. Wenn wir Ehevorbereitungen machen mit Paaren, die drüber nachdenken zu heiraten, ist immer ein Punkt, dass es so eine Abfrage gibt. Das ist ein ganz schwerer Punkt, so in der Mitte des Prozesses, wo das junge Paar einen langen Fragebogen ausfüllt und wir oder das andere Ehepaar, was die beratende Funktion dann inne hat, auch einen Bogen ausfüllt. Und da ist immer auch eine Frage dabei, die heißt, sind die beiden eher nehmende oder gebende Persönlichkeiten? Das sagt ganz viel über deine Beziehungsfähigkeit aus. Wenn du nur erwartest, hey, mach mich jetzt mal gefälligst glücklich, wenn ich dich geheiratet habe, dann kann man schon die ersten Termine für die Seelsorge nach der Hochzeit ausmachen. Ne? So, weil das, ja, da kann man schon ohne Prophet zu sein vorher sagen, ihr werdet da und da in Schwierigkeiten geraten. Ja. Manchmal erschreckt mich auch Leichtfertigkeit im Gottesdienstbesuch oder bei den Zellen. Nö, heute gehe ich nicht, brauche meine Ruhe, meinen Schlaf. Klar, wir arbeiten, wir haben Urlaub, ich war jetzt auch mal nicht da, zugegeben. Aber versteht ihr, so außerhalb von Urlaub oder durch Arbeit begründete Abwesenheit, das ist einfach keine Frage. Gut, bei mir ist jetzt mein Problem, ne? Ich muss ja da sein. Aber die Frage stellt sich gar nicht. Der hat sich auch vorher nicht gestellt. Und ich denke, wenn jemand sagt, ich gehöre Jesus, ich bin dein bester Freund, dann stellt sich diese Frage nicht. Dann ist sonntags, gehört ihm auf diese Weise auch. Was mich noch manchmal erschreckt, was ich unter dem Punkt erschreckende Zustände geschrieben habe, ist, dass manche noch so hängen an diesem Fläschchen, an dieser Quelle Anerkennung und Bestätigung von Menschen. Da gibt's auch eine ganze Menge faule Kompromisse. Und wenn du es ernst meinst mit Gott, dann ist die Meinung von Menschen immer die Nummer zwei. Immer. Auch meine Meinung. Wenn du jetzt Gemeindemitglied bist und wenn ich was sage, was nicht mit dem Wort in Einklang steht oder der Bernd, Gottes Meinung. Du musst sie herausfinden. Du musst in deiner Bibel das prüfen. Was Gott sagt, zählt. Nicht, was Menschen erwarten. Gottes Meinung. Und es gibt so viele Anpassungsprozesse. Und weißt du, beliebt sein ist schon schön. Wir sind alle so. Wir mögen das alle gerne, wenn die Leute uns leiden können. Stimmt's? Wenn sie uns auf die Schulter klopfen und sagen, coole Lobpreiszeit, Melanie, dankeschön. Coole Einleitung, schöne Opferandacht, dankeschön. Cooles Licht heute, dankeschön. Guter Klang, dankeschön. Es ist schön, Lob zu verteilen und auch zu empfangen. Aber wenn du in den letzten 2 Jahren nicht mal so richtig einen drauf gekriegt hast und nicht jemand schlecht über dich geredet hat, empfehle ich dir, dass du dir Gedanken über die Radikalität deines Christseins machst. Wenn keiner sich's Maul zerrissen hat und du dich nicht unbeliebt gemacht hast irgendwo, unbeliebt machen, es ist jetzt nicht mein Ziel, auch mit der Predigt nicht, es ist nicht mein Ziel, den größtmöglichen Unbeliebtheitsfaktor zu gewinnen, aber das gehört zum Job. Wenn ich zu Jesus gehöre, warum soll es mir besser gehen als dem Herrn? Er hat das gesagt. Alle, Paulus hat es geschrieben an Timotheus, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. So, das ist normal. Und Lukas sagt sogar in Lukas 6, Vers 26, erster Bibelvers, Sonja, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Also die Bibel sagt, mit dir stimmt was nicht, wenn alle Leute gut über dich reden. Da bin ich total beruhigt, weil ich habe schon so viel gehört, dass so viel Schlechtes über mich und Bernd geredet wurde. Es ist total super. Also irgendwie muss das dann, das Kriterium haben wir abgehakt. Oder ja, und wahrscheinlich auch in der Zukunft. Dann gibt es Dinge, könnte ich jetzt auch noch mich drüber auslassen, das verkürze ich. Ja, da sind wir eigentlich bei dem Punkt, dass Leute, die sagen, sie sind Christen, schlecht reden, dass sie lästern, dass sie mit Sachen wie Alkohol oder, ja, weiß ich nicht, Abtreibung, es gibt so viele Dinge, leichtfertig umgehen, Dinge verharmlosen. Ja, ich habe es hier nochmal fett gedruckt geschrieben. Wenn dein Nachbar gerade einpennt, mach ihn bitte wach, damit er nicht mit einem falschen gesetzlichen Verständnis heute nach Hause geht. Okay? Kontrolle? Nachbar wach? Gut. Versteht mich richtig. Es geht nicht um einen Krampf darin, was ein Christ alles darf oder nicht darf, sollte oder nicht sollte. Es geht stattdessen um eines. Das wichtigste Gebot zu erfüllen. Und das ist nicht, liebe deinen Nächsten. Das kommt nämlich danach. Es ist ihm gleichgestellt, aber es ist nicht das allererste. Welches ist das allererste? Liebe Gott, von ganzem Herzen. Wenn man Gott von ganzem Herzen lieben soll, wenn die Bibel uns dazu auffordert, dann bedeutet das, ich kann wohl Gott auch mit geteiltem Herzen lieben, richtig? Nächste Woche gucken wir uns ein paar Beispiele an über geteilte und über ganze Herzen. Das ist nämlich mein dritter Punkt dann. Es geht darum, liebe Gott den Herrn mit Haut und Haaren, ehre ihn mit deinem Körper, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, liebe ihn mit aller Kraft, deiner Zeit, deinem Geld, mit deinem ganzen Dasein. Wenn wir Gott mehr lieben als irgendjemand oder irgendetwas sonst, dann stehen wir fest und dann ist das Wort Heiligung kein uncooles Drohwort, sondern deine Leidenschaft. Meine Bibel sagt, ohne Heiligung kann keiner den Herrn sehen. Ich weiß nicht, was dich so interessiert, aber das interessiert mich mehr als irgendetwas sonst. Es interessiert mich mehr als viele schöne Dinge, die man vielleicht auf der Welt genießen kann. In der Bergpredigt sagt Jesus, steht, selig sind, die reinen Herzens sind. Ich glaube 5 Vers 8. Denn sie werden Gott schauen. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Da bin ich hinterher. Das will ich. Ich will Gott sehen. Ich will Gott erleben in meinem Leben. Ich will mit Gott so nah zusammen sein, wie es auf dieser Erde möglich ist. Ich bin noch nicht fertig mit dem ersten Punkt, erschreckende Zustände. Die auf dem Klo waren, sind auch alle wieder zurückgekommen. Wisst ihr, was ich noch erschreckender finde, als meine Wahrnehmung von manchen Kompromissen, ist das, was Jesus in Matthäus 7 sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer sonntags bei der Predigt fleißig zuhört und nickt. Nicht jeder, das Licht ist gerade so, ich muss nochmal lesen, ihr widersprecht, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer am Anfang seines Christenlebens, als er sich so leidenschaftlich bekehrt hat, den Willen Gottes getan hat. Seid ihr eine müde Truppe? Oh! Mann! Ich versuch's mal mit der Seite. Ich komme wieder zu euch. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, der am lautesten Halleluja singt und die meisten Bücher von Joyce Meyer, John Bevere, Kenneth Hagin gelesen und bei der Annette im Büchershop gekauft hat, wird. Ah, hey! Widerspruch regt sich im Volk. Das ist super. Ihr habt das gute Teil jetzt getroffen, weil jetzt fällt mir nichts Falsches mehr ein. Ihr kriegt jetzt die richtige Variante. Ihr dürft an Zustimmung jauchzen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist der Unterschied. Nicht wer ihn kennt. Nicht wer ihn auswendig gelernt hat. Nicht wer ihn den anderen immer vorhält, was sie alles falsch machen. So, wenn du gerade bei der Predigt an jemand anderen denkst, hör doch sofort damit auf. Ganz schnell. Schalte um und bleib mal bei dir. Wenn der Check ergibt, es ist alles in Ordnung, du bist auf Kurs, ist auch super. Dann dank Gott, dass seine Gnade dich bevollmächtigt hat, heute so gut dazustehen innerlich. Und wenn er dich überführt, dann dank Gott dafür, dass du gerade so richtig fett Buße tun kannst. So, dieser Satz ist jetzt noch nicht so schockierend. Man könnte sagen, viele Leute sagen Dinge. Viele Leute in unserem Land, ich glaube nicht, Melanie hat uns im Gebet, was ich sehr gut fand, angeleitet, Ängste abzulegen aufgrund der Geschehnisse, die gerade so am Ablaufen sind. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Ich glaube, unser Problem sind die Menschen, die denken, sie sind Christ, aber keine Ahnung von Gott haben. Ich glaube, unser Problem ist der religiöse Stempel, die religiöse Prägung, die toten Kirchen, das tote Christsein, das laue Christsein. Weil das ist alles, was wir brauchen. Da, wo Licht ist, verschwindet die Finsternis, richtig? Aber wenn das Licht nicht mehr leuchtet und das Salz fade geworden ist, was nützt es dann? Jesus sagt weiter, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, welcher Tag ist gemeint? Der Tag des Gerichts, ne? Wenn wir vor Gott stehen. Sie werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Hast du es schon mal gemacht? Von Gott inspiriert, ein Impuls des Heiligen Geistes wiedergegeben? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Hast du das schon mal gemacht? Ein Mensch, der gefangen war, freigesetzt durch ein Befreiungsgebet? Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Hast du für Jesus viele Wundertaten vollbracht bis heute? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es geht hier nicht um Leute, die etwas mit Worten ausgedrückt haben, was sie nicht sind. Es geht nicht um Leute, die Jesus Herr nennen, aber ohne ihn leben. Die gibt's, wissen wir. Es geht hier um Leute, wenn du die siehst, wenn der in der Stadthalle ist und betet für 5 Rollstuhlfahrer und die stehen auf. Der steht dann auf der Bühne in der Stadthalle, die Person vielleicht, und trifft dich bis ins Mark mit einem Impuls, den er weitergibt. So jemand. Vielleicht im Fernsehen. Versteht ihr? Jemand, der richtig was auf dem Kasten hat, wo wir den Hut ziehen und denken, boah, so geistlich wie du möchte ich auch mal sein. Weil was hat Jesus denn nicht gesagt? Jesus hat ihn ja nicht widersprochen. Also schließe ich daraus, das ist die Wahrheit gewesen. Diese Menschen haben auf der spirituellen Ebene, lass es mich mal so neutral ausdrücken, ganz schön was gerissen. Aber irgendwie haben sie das ohne Christusbeziehung gemacht. Jetzt fragst du dich, wie geht denn das? Frage ich mich auch. Keine Ahnung. Können wir das zur Seite legen? Können wir das? Also ich verstehe die Bibel. Verstehen ist eh das falsche Wort. Ich raffe manche Sachen manchmal. Aber ganz viel weiß ich nicht. Aber Gott hat nicht gesagt, ich muss alles wissen. Ich tue das so, was ich verstehe. Du auch? Und was ich verstehe ist, es gibt eine Riesendiskrepanz am Tag des Gerichts. Es wird Menschen geben vor dem Richterstuhl Christi, die da stehen, die fest überzeugt sind, dass sie in den Himmel kommen und es nicht werden. Und das sind keine Leute, die 38 Jahre überlegt haben, ob sie Gemeindemitglied werden oder ob sie jemals jemandem Ungläubigen sagen, dass sie was mit Jesus zu tun haben. Das sind irgendwie Leute, die äußerlich betrachtet Kraft Gottes bewegen. Dämonen austreiben, Weissagen. Das ist schon eine coole Nummer, oder? Macht das was mit dir gerade? Mit mir macht das was. Was macht das mit mir? Mir macht es Ehrfurcht. Nicht Angst. Große, große Ehrfurcht. Das heißt, es kommt nicht mal drauf an, was ich für Gott tue. Das ist nicht das, was den Unterschied macht. Dann geht's ja weiter, dann kommt das mit dem Haus. An jeder nun, sagt Jesus, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das gleiche Bild oder die gleiche Wahrheit mit einem anderen Bild ausgedrückt. Zwei Häuser. Boah, so ein Haus kann total super aussehen, oder? Aber wir wissen, wie wichtig das Fundament ist, richtig? Wir wissen, haben wir schon zig Predigten drüber gehört, hast vielleicht schon eine Andacht in deiner Zelle gehalten, wie wichtig das Fundament ist. Als wir in Amerika Urlaub gemacht haben, waren wir immer erstaunt. Das war ein schönes Ferienhaus, aber irgendwie waren das Pappwände. Ich kann es nicht anders sagen. Es war im Vergleich zu dem, was ich so deutsch gewohnt bin, war das irgendwie wie eine Pappwand. Und als dann die Erika kam, Erika ist heute die, unsere Erika ist gar nicht da, unsere Erikas. Wisst ihr noch im Sommer, im August war das, dieser Sturm, der kam da über Mittelamerika Richtung Florida hoch, wo wir waren. Und dann habe ich das erste Mal im Leben gebetet, dass die Erika an mir vorübergeht. Hat sie dann auch gemacht. Da habe ich aber echt gedacht, ich weiß nicht, ob die Hütte hier stehen bleibt, wenn da jetzt was kommt. So stabil sieht das Ganze nicht aus. Aber der Häuslebauer auf dem Sand, der denkt ja auch. Ich meine, keiner ist ja so doof, dass er bewusst auf Sand baut, richtig? Jemand predigte mal darüber und sagte, was ist eigentlich Sand? Sand sind Fragmente von Stein. Kleine Bröckchen isoliert. Ein Fels ist das große Ganze oder natürlich ist Christus unser Fels. Wenn du dir Wahrheiten aus der Bibel rausreißt, kleine Bröckchen, aber nicht den gesamten Kontext der Bibel ernst nimmst, dann baust du auf Sand. Versteht ihr das? Sand heißt viele, viele kleine Bröckchen, alles wahr, es ist ja auch ursprünglich mal Stein oder irgendwas Stabiles gewesen. Aber isoliert, nur nebeneinander gelegt, gibt es dir kein Fundament. Christus, dein Fels, Christus, das lebendige Wort, das gesamte Wort, das ist dein Fundament und kann es nur sein. Okay, es geht noch ein bisschen traurig weiter. Judas hat in Jesu Namen Dämonen ausgetrieben. Und Judas hat Wunder gewirkt. Jesu Auftrag, korrekt? Judas hat versagt am Ende. Petrus ja auch. Petrus hatte noch Raum zur Buße, Judas irgendwie nicht mehr. Der Mann, der in Jesu Namen Dämonen austrieb und Wunder wirkte, ist heute in der Hölle. Er ist verloren, sagt die Schrift. Du kannst äußerlich scheinbar wirklich mittendrin sein und doch nicht wirklich gerettet. Und jetzt habe ich was geklaut. Ich lese das neue Buch von John Bevere. Das kommt jetzt gerade auf Deutsch raus. Ich lese es noch auf Englisch. So, er sagt, wir werden wann gerettet nach Römer 10? Wenn wir Christus als Herrn bekennen. Nicht, wenn wir Christus als Erlöser bekennen. John Bevere sagt, ich habe das nicht nachgezählt, dass das Wort Erlöser 36 Mal vorkommt in der Bibel und das Wort Herr 7800 Mal. Das eine spricht davon, was Gott getan hat für dich und mich. Das andere Wort beschreibt, wer er ist. Was scheint Gott wichtiger zu sein, dass wir kapieren, wer er ist? Was bedeutet dann Jesus nicht nur als Erlöser, sondern was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, nimm ihn als Herrn an. Es bedeutet eine radikale Veränderung deiner Richtung. Es bedeutet eine radikale Veränderung deines Lebensstils. Es bedeutet einen vollständigen Herrschaftswechsel. Nicht mehr die Maria sagt, was in Marias Leben passiert, sondern Jesus sagt, was in Marias Leben passiert. Nicht mehr der Fritz sagt, was in Fritzes Leben passiert, sondern Jesus sagt, was in Fritzes Leben passiert. Was mich schockiert und was ich zusammenfassen will mit diesem ersten Punkt, erschreckende Umstände oder Zustände, ist, dass uns manchmal, und ich nehme mich gar nicht aus, das rechte Maß an Gottesfurcht fehlt. Dass wir so unbeschwert, nicht im Sinne von, ja, wir sind aus Gnade gerettet und ja, Gott meint's gut mit dir und Gott ist auch heute Morgen gut gelaunt, auch wenn ich jetzt so eine Predigt halte. Es ist ja die Liebe, die uns ermahnt, richtig? Also, man kann auch anders, ich weiß. Aber ich habe ganz viel gebetet für heute. Und ich habe gesagt, Gott, ich will irgendwie jetzt, ich denke auch an keinen speziell oder, es ist einfach der Summe von all dem. Und das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Was bedeutet Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt nicht, dass ich Angst vor Gott habe. Gottesfurcht bedeutet vielmehr Ehrfurcht, den größtmöglichen Respekt vor Gott haben. Ich habe mehr Respekt vor Gott als vor irgendjemandem oder irgendetwas anderem. Und der Unterschied zwischen den Christen, wo es mir manchmal schlecht wird, entschuldigt, wenn ich die Geschichten höre, und dem, der Gottesfurcht hat, wie du, der heute hier sitzt, okay, traut sich jetzt keiner mehr in Armen zu sagen, weil alle gerade ihre innere Checkliste durchlaufen lassen mit dem Heiligen Geist. Das ist ja auch gut so, soll ja genau so sein. Also ich überlege mir dann nicht, wie weit kann ich denn gehen mit meinem Schätzelein, den ich noch nicht geheiratet habe, zum Beispiel. Sondern wie weit, ihr kennt das von Bernd, kann ich vom Abgrund wegbleiben. Ich mache nicht Experimente und sagen, na, bis hierhin ist es gut gegangen. Siegfried, dann kann ich bestimmt auch noch hier auf die Leiste. Die wird mich schon noch tragen. Oder Pino? So schwer bin ich ja dann auch wieder nicht. Das packt die schon. Und wenn ich jetzt noch so ein bisschen hier rumbalanciere. Gottesfurcht sagt, ich halte Abstand. Ich mache so doofe Sachen wie die Pastoren. Die fahren nicht mal mit einem vom anderen Geschlecht allein im Auto. Wie schräg ist das denn? Ah, man kann es auch übertreiben, oder, Thomas? Man kann es wirklich übertreiben. Guck mal, wie lieb. Er ehrt mich, indem er so lächelt, während er den Kopf schüttelt. Recht hast du. Liebe mich und sag mir die Wahrheit. Nee, das ist doch super. Tut gar nicht weh. Manchmal stößt jemand vom Kopf, ganz, ganz selten. Aber eigentlich ist es doch, warum denn nicht? Nicht, weil wir ständig irgendwie sexhungrige Monster sind, sondern weil wir einfach den Abgrund meiden. Wir halten da einfach 10 Meter Abstand. Tut ja keinem weh, oder? Ich muss keinem was beweisen, wie weit ich gehen kann. Ja. Also ich verstehe jedenfalls nicht manchmal, wie jemand sich Christ nennen kann und Gott gegenüber so kaltherzig sein kann. Und bei all dem bin ich in meinem kleinen Kopf ständig am Beten. Herr, gib mir ein festes, treues Herz. Ja, also ich sag nicht, ich bin besser als du oder als irgendjemand. Ich hänge ab von der Gnade und ich habe auch schon ein paar Mal Mist gebaut. Vielleicht erzähle ich euch da noch eine Story, überlege ich mir jetzt gerade mal. Jakobus schreibt, Sonja, Jakobus 2, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Coole Sache, du tust wohl daran. Hey, auch diese Dämonen glauben es und zittern. Bist du doch in guter Gesellschaft, oder? Du glaubst auch, dass es Gott gibt, dass es nur einen gibt. Das ist doch alles geritzt, oder? So, wenn die Teufel das glauben, dann kann das irgendwie nicht reichen. Willst du aber erkennen, ist dann auch ganz streng von Jakobus, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Was du glaubst, sehe ich nicht jetzt hier an deinem Gesichtsausdruck. Was du glaubst, sehe ich nicht daran, wie abgegriffen deine Bibel ist. Was du glaubst, sehe ich noch nicht mal daran, was du redest. Unbedingt. Der letzte Test, der ultimative Test ist, was tut die Eulalia, wenn keiner zuguckt? Was tust du, wenn du nicht irgendwie rumeierst, um Menschen zu gefallen, um bei der Iris einen guten Eindruck zu machen oder was auch immer, um anständig zu sein, um deinen Selbstrespekt nicht zu verlieren, sondern was tust du, wenn die Prüfung kommt und du hast so richtig eine super geniale Chance, deine Integrität zu verleugnen, ein bisschen rumzuschludern, dich aus der Affäre zu ziehen auf einen bequemen Weg, nicht zu tun, was Gott dir gesagt hat. Das Coole ist ja, die anderen hören es ja noch nicht mal. Weißt ja nur du. Versteht ihr? Das ist der ultimative Test. Wie ihr wisst, mag ich die Message-Übersetzung und ich habe das mal ins Deutsche übertragen, was Jakobus 2 hier sagt. Und das klingt dann so. Höre ich dich sagen, du glaubst an den einen wahren Gott? Und dann beobachte ich, wie du dich bequem zurücklehnst, als ob du etwas ganz Großartiges vollbracht hättest. Das ist ja toll. Dämonen tun das auch, aber was bringt es ihnen? Schalte mal dein Gehirn ein. Kannst du auch nur eine Minute lang glauben, dass du Glauben und Werke in zwei Teile schneiden kannst, ohne am Ende mit einem Leichnam dazustehen? Mir tut das gut, die Wahrheit modern ausgedrückt mal so richtig von Latz geknallt zu kriegen. Dir auch? Ich brauche das. Ich brauche die Korrektur. Ich brauche das Wort. Ich brauche den Konflikt mit dem Wort Gottes, wo mein Herz nicht mit dem Wort übereinstimmt und meine Gedanken. Heute Morgen habe ich was Cooles erlebt, damit ihr mal kurz lachen könnt, mal so ein kleiner Auflockerer. Soll ich den der Seite oder lieber euch geben? Okay. Okay, ich stelle mich mal in die Mitte. Der Kaleb mag Schnee. Der deutsche Winter war ja bis jetzt nicht da. Habe ich gesagt vor ein paar Wochen, oder? Ja, Kaleb, kannst du ja mal, also Kaleb ist 8, für die, die ihn nicht kennen. Bet doch dafür, dass es schneit. Ich werde dich aber nicht unterstützen, habe ich gesagt. Sagt er, warum? Ah ja, ich muss Auto fahren und ich mag nicht im Winterwetter Auto fahren, ich kann das nicht leiden. Aber ich werde auch nicht dagegen beten, habe ich ihm versprochen. Habe gesagt, wenn du kannst für Schnee beten. Heute Morgen bis 7:45 habe ich es dann ausgehalten. Dann habe ich ihn geweckt, nachdem ich habe ja gesehen, es draußen ist weiß. Dann habe ich gesagt, Kaleb, es hat geschneit. Der war schneller draußen als sonst, sonst dauert das so länger. Und dann waren wir beide vor dem Küchenfenster und gucken raus. Die Dächer und alles war weiß, wie cool. Und habe ich ihn so in den Arm genommen und habe gesagt, wer hat denn da gebetet? Guckt der mich an, ist erschrocken und sagt zu mir, Mama, hoffentlich hört das im Sommer wieder auf. So, was sagt mir das? Der glaubt an die Kraft von Gebet. Der macht sich Gedanken, dass wir im Sommer ins Schwimmbad gehen können jetzt. Ist das kindlicher Glaube oder ist das kindlicher Glaube? Das ist cool, oder? Hoffentlich hört das im Sommer wieder auf, Mama. Ich habe ja gebetet und Gott hat mich scheinbar gehört, wie cool ist das denn? Und es war nicht so dick, dass wir nicht mit dem Auto noch hätten gut durchkommen können heute Morgen. Also Gott hat, obwohl ich nicht gebetet habe, ja für mich auch gesorgt. Ja, unsere Taten zeigen, was wir wirklich glauben. Kann man uns darauf verständigen? So, setz deinen Self-Check zu Hause fort. Wir kratzen den zweiten Punkt noch so ein bisschen an. Und dann lade ich Susan ein, uns zu dienen. Mein zweiter Punkt heißt, wer sitzt in deiner inneren Firma auf dem Chefsessel? Wer sitzt in deiner inneren Firma auf dem Chefsessel? Oder wer hat die Mehrheit in deinem Parlament da drin? Grundsätzlich die Mehrheit oder nur bei bestimmten Abstimmungen? Gibt es da Lobbyisten? Gibt es da, gucken wir uns in 14 Tagen, gucken wir uns was an über deine inneren Stimmen. Nicht über multiple Persönlichkeiten, aber über deine inneren Stimmen unterhalten wir uns in 14 Tagen. Ist auch eine coole Predigt, vielleicht nicht ganz so streng. Vielleicht auch doch, egal. Es kommt, wie es kommt. Oder statt Chefsessel, ich kann dich auch fragen, worauf ist dein inneres Navi denn programmiert? Vielleicht denkst du, du fährst zum nächsten Rewe-Markt in deinem Urlaub, aber du kommst am Flughafen an oder so. Dann hast du deine Programmierung falsch eingestellt und das irgendwie auf dem Weg wohl vergessen. John Bevere fragt in seinem Buch, was ist dein ultimatives Ziel, das du ansteuerst? Wenn Entscheidungen zu treffen sind, welche Fragen stellst du dir dann? Welche Fragen poppen auf in deinem Kopf? Die Frage, was ist für mich am günstigsten? Was bringt mir die meisten Vorteile? Wie ist es am bequemsten? Was ist am einfachsten? Was spricht meine Gefühle am ehesten an? Wo werden meine Bedürfnisse am schnellsten erfüllt? Das ist menschlich, seelisch. Oder fragst du, Gott, was sagst du dazu? Gott, was sagt die Bibel dazu? Ich habe mit Christen geredet und die haben mich total beeindruckt und von denen habe ich was gelernt. Die haben zu mir gesagt, ich habe mich immer gefragt, was mache ich mit meiner alten Mutter, wenn es jetzt schwieriger mit der wird? Muss ich selber, kann ich irgendwie, was mache ich da? Und die Frau sagt, ich habe dann eine Bibel genommen und habe gelesen, bis ich die Stimme Gottes für mich persönlich daraus gehört habe und meine Antwort hatte. Und ich glaube, hier gibt es keine Pauschalantwort nebenbei, falls du dich das gerade fragst. Aber jemand hat eine Fragestellung in seinem Leben und nimmt die Bibel in die Hand und sagt, Gott, ich lege sie erst wieder hin, bis ich Klarheit habe, bis ich es gerafft habe, was will Gott jetzt von mir in meiner Situation. Und wenn du dann eingetuned bist auf die biblische Frequenz, dann sind auch die anderen Messages, die da in deinem Kopf landen, dann kannst du auch unterscheiden, wer funken da auf derselben Frequenz. Ah, selbe Frequenz muss wohl der Heilige Geist sein. Klingt genauso wie das, was ich gestern in der Bibel gelesen habe. Es tunt irgendwie so voll zusammen. Hat die gleiche Tonart für die Musiker unter uns. Ne? Ist keine Dissonanz drin. Und dann, ja, bin ich auf der sicheren Seite. Redest du mit Gott? Fragst du Gott? Gott, was denkst du denn? Unterscheidet sich dein Leben von dem deiner Nachbarn? Oder merken die gar nicht, dass bei dir was anders läuft? Jesus sagt in Matthäus 10, ab Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Da haben wir ja gerne aufzulesen. Das ist irgendwie nett, dass Gott meine Haare zählt, dass er mich so gut kennt, dass er mich echt leiden kann, dass ich mir um meinen Lebensunterhalt keine Sorgen machen soll, dass das ja gut mit mir meint. Aber dann kommt Jesus immer, der ist dann immer so unbequem gleich hinterher, oder? Immer diese Kombination. Das kommt nämlich als nächstes. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater im Himmel. Du, das willst du nicht erleben und ich auch nicht, wenn du dann da stehst, oder? Dass Jesus sagt, Iris, dahin. Wollen wir nicht, richtig? Okay. Lukas 12, jetzt haue ich euch noch ein paar Bibelstellen um die Ohren und dann machen wir einen Cut. Lukas 12, Vers 4. Das passt jetzt super zu unserem Einstiegslied. Ich sage aber euch, meinen Freunden, habt ihr ja alle gesungen. Jesus, du bist mein bester Freund und wirst das immer sein. Das wird sich niemals ändern, weil meine Freundin was anderes will und meine Eltern was anderes sagen und meine Arbeitskollegen immer noch nicht wissen, dass ich an Gott glaube. Bist du mein bester Freund? Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Da sind wir noch nicht, oder? Wenn wir hoffentlich auch nicht ankommen. Also ich habe da jetzt keinen Glauben für. Ich bin zuversichtlich. Ich bete für mein Land mal so ganz nebenbei. Und ich glaube, dass es super ist, dass Dinge erschüttert werden, dass falsche Sicherheiten erschüttert werden, dass es große Chancen sich auftut, auch für den deutschen Herrn Weber, ne? 6000 Punkte, Herr Weber, oder was auch immer. Jesus sagt, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Gott ist gerecht und Gott ist die Liebe. Gott möchte da niemanden sehen. Die Bibel sagt, Gott will, dass die meisten Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Frauen gerettet werden. Gott will, dass die, die 25 Jahre Christ waren und ordentlich in der Gemeinde mitgearbeitet haben, gerettet werden. Was will Gott? Alle. Gott will alle. Ihm ist das schnurzegal, was du gemacht hast, wo du herkommst, was du tun wirst. Gott will, dass du gerettet bist. Matthäus 10. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Wer sagt denn das? Nicht der Teufel. Jesus sagt, ey, ist nichts mit Frieden. Friedefürst, hallo, Friedefürst. Jesus ist mit deiner Identität, hast du es irgendwie nicht geschnallt, wer du bist? Du bist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, sagt er. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. So, jetzt fühle ich nicht gut, wenn du Stress hast mit deinen Schwiegereltern. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass du den richtigen Kurs drauf hast. Das meint Jesus nicht. Jesus meint, deine erste Loyalität und Treue gehört mir. Und zwar mir ganz alleine. Und wenn der einer da vorbeikommt und wenn es dein Ehepartner, dein Kind, dein Opa oder deine Oma ist, der etwas anderes will und dich in eine andere Richtung schubsen will, dann ignorierst du das. Dann beeinflusst dich das kein Krümel und kein Grad vom Kurs. Und das kann dann ja Feindschaft sein. Das kann Trennung bewirken, mitten in der Familie. Und wenn du das erlebt hast, dann weiß ich, dass es weh tut. Es tut richtig weh. Aber das ist ein Teil in der Nachfolge, den der eine mehr und der andere weniger erlebt. Dass Freundschaft mit Jesus zu Trennungen von anderen Menschen führt. Dass die Beziehung zu Jesus Konflikte auslöst und dass es Distanz geben kann. Okay, die letzte und dann habe ich es euch so richtig gegeben. Es ist auch wirklich gut für heute. Lukas 14, 26 folgende. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten. Ich springe jetzt ein bisschen. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn rückt. Und so weiter. So kann auch keiner, sagt Jesus, keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Hassen kann man auch übersetzen mit weniger lieben. Hassen hat nichts mit diesem Hass zu tun, mit gegen einen Menschen sein. Es hat etwas mit einer radikalen, kompromisslosen Priorität zu tun, die Gott in meinem Leben hat. Die ich durch keinen Menschen korrumpieren lasse. Und da gibt es keine Bestechlichkeit, kein Abrücken. Es geht, so verstehe ich Jesus, er erklärt das ja mit dieser Kriegsführung, mit dem Gebäudebauen. Es geht also um das bewusste Einkalkulieren aller menschenmöglichen Verluste, wenn ich mich für Jesus entscheide. Es geht darum, dass ich in Betracht ziehe, alles und jeden loszulassen. Es geht darum, an nichts mehr zu hängen als an Jesus. Wie lebt man das aus? Und ich glaube, hier gibt es viele Missverständnisse. Lebt man das aus durch absolute Armut, wie einige es meinen? Lebt man das aus durch Ehelosigkeit, lebenslange Keuschheit generell? Es gibt einige, die die Gabe haben, das sagt das Wort. Lebt man das aus durch Selbstbestrafung und lebenslange Askese, wie einige meinen? Was ist da mit Abraham? Mist, der hatte viel Geld. Und wie hat Gott ihn genannt? Einstiegslied. Seinen Freund. Das auch. Freund Gottes. Wurden nicht viele so genannt in der Bibel. Freund Gottes. Und er hatte Kohle ohne Ende und hat die auch irgendwie nie verloren. Ne? So, lies mal nach. Petrus, der Apostel Petrus, war verheiratet, witzigerweise, und wurde gewaltig von Gott gebraucht von Pfingsten an. Paulus hat ein paar Sachen in seinen Briefen geschrieben, die könnten wir als Stolz fehlinterpretieren. Ahmt mich nach. Aber er hatte die Ehre, einen Großteil des Neuen Testaments zu verfassen. Jesus verhalf den Jüngern zu ihrem größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg in ihrer Fischereifirma, nachdem sie ihm ihr Eigentum zur Verfügung gestellt hatten. Und so weiter und so fort. Nächstes Mal gehen wir dann noch ein bisschen detaillierter drauf ein, aber lass mich so viel sagen zum Abschluss. Es meint, die Qualitätsentscheidung zu treffen. Jesus, wenn ich mich entscheiden muss zwischen und dir, ich will mich immer für dich entscheiden. Wie schafft man das? Ich sag's dir, wir schaffen das gar nicht. Ich schaff das nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Und darum ist mein Gebet, Gott, gib mir ein treues und festes Herz. Lieber Heiliger Geist, wenn es hart auf hart kommt, gib mir die Kraft, gib mir die Worte, gib mir die Klarheit. Und auch im Angesicht des Todes, der ja das Äußerste dann wäre, was ein Mensch zu verlieren hat für Christus. Jedes Jahr tun das 200.000, glaube ich, rund unserer Geschwister auf der Welt. Ich glaube, das kann keiner, nur weil er in China oder in Nordkorea lebt. Die haben das nicht in der DNA. Ich glaube, die sind genauso Menschen wie wir. Ich glaube, es ist der Geist Gottes, der einen Menschen im Angesicht des Todes befähigt, nicht zu kneifen. Das ist alles, was wir haben. Ohne ihn. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Okay. Ist jemand hier, der noch nie sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat? Es war jetzt nicht unbedingt deine Predigt direkt, aber du möchtest Christus annehmen, du möchtest Jesus in deinem Leben haben und das zum allerersten Mal entscheiden. Ist jemand da? Dann heb mir bitte sichtbar deine Hand. Schäm dich nicht. Wenn du das weißt in deinem Herzen, mit dir bete ich heute, mit sonst keinem. Ist jemand da? Nein. Okay. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass dein Wort, dass das Wort des Vaters Kraft hat. Kraft, uns zu überführen. Wir wollen nicht unter Verdammnis stehen, aber wir wollen uns korrigieren lassen. Und wir wollen Entscheidungen treffen. Und wir wollen hören, auch was du uns durch Susan zu sagen hast, Herr, durch dieses Lied. Wir öffnen dir unser Herz, Gott. Amen. Jesus, wir wollen an diese erste Liebe denken. Und ich bete einfach für meine Brüder und Schwestern, bete für mich, Gott, dass du im Lauf dieser Woche mit uns arbeitest, dass du uns erinnerst, dass wir nicht weggehen, ohne was damit zu machen, mit dem, was wir heute gehört haben. Gott, ich bitte dich, dass du deinen Geist der Buße ausgehst über uns. Buße ist ein Geschenk, ist eine coole Sache, die macht uns frei. Die macht uns stark, die reinigt uns, die verbindet uns mehr mit dir. Dein Wort sagt in Jakobus 4,8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und Gott, ich bete, dass wir neben aller Überführung, die hoffentlich geschehen ist, auch ganz viel Freude und Mut und Freimut haben, zu dir zu kommen. Denn du bist der Gott der Gnade. Jesus, wenn wir über völlige Hingabe reden, dann ist es ein Synonym für dich. Du hast uns vorgelebt, was völlige Hingabe bedeutet. absolut radikal. Du hast den größtmöglichen Verlust erlitten. Du hast ihn bewusst einkalkuliert und bist den Weg ganz bewusst und freiwillig gegangen. Aus Liebe zu jedem, der in diesem Raum ist und zu allen anderen auf dieser Welt. Und wir ehren dich dafür, Jesus. Amen. Amen. Und bevor der Thomas schließt, möchte ich noch einfach sagen, wenn du dich verändern willst, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wiederkommst. Und nächste Woche werde ich einfach auch einen Raum geben, öffentlich Buße zu tun, wer was bekennen will für uns als Gemeinde. Wir werden Schritte gehen miteinander. Wir werden das Lied nochmal hören nächste Woche. Aber von Montag bis Samstag kannst du Gott genauso begegnen. So, nimm das mit. Danke, dass ihr so liebevoll zugehört habt. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.